NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ich hätte mir sicherlich ein etwas besseres Ergebnis gewünscht, aber ich bin nicht enttäuscht. Ich danke erstmal den Wählerinnen.
Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Wir stehen in jedem Fall zu dieser Art von Politik in Opposition, und zwar in einer Opposition, die sehr konstruktiv, aber auch sehr hart sein.
Sie haben gesagt, Sie wollen Parteien zusammenzwingen, eine Regierung.
Tja, in Berlin geht es ganz schön zur Sache. Die Politik sortiert sich neu. Die Kanzlerin macht sich auf den mühsamen Weg nach Jamaika. Die SPD muss sich neu erfinden. Und mit der AfD wird der Ton im Parlament rauer. So sieht's aus, 4 Tage nach der Bundestagswahl. Und in Niedersachsen gehen die Parteien in den Wahlkampf-Endspurt. Keine 3 Wochen, dann wird auch bei uns gewählt. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das ist unser Thema heute Abend. Wir analysieren die Bundestagswahl. Außerdem klären wir die Frage, wer kann mit wem in Hannover? Und wir besprechen die ganz neue NDR-Umfrage zur politischen Lage in Niedersachsen, ganz frisch von heute. Das alles in der nächsten Stunde. Ich bin Torben Hildebrand und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute Abend nach der Wahl ist vor der Wahl. Schauen wir zunächst zurück auf den Wahlsonntag in Berlin. Union und SPD müssen herbe Verluste verdauen. Auch heute, ein paar Tage danach, ist die Lage immer noch nicht rosig für die beiden großen Parteien. Die FDP ist wieder da. Die AfD feiert ihren bislang größten Erfolg. Und nun sieht's nach der ersten Jamaika-Koalition im Bund aus. Darüber spreche ich gleich mit dem Politikwissenschaftler Stefan Bröchler von der Humboldt-Universität Berlin. Vorher hören wir aber noch mal ein paar prominente Stimmen. Die Situation in Berlin ist kompliziert.
Wir werden natürlich das Gespräch suchen, sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen, aber ich füge hinzu, auch mit der SPD.
Also wenn die mich anrufen will, soll sie mich anrufen, aber ich glaube, nach dieser sogenannten Elefantenrunde weiß sie, dass sie möglicherweise ihre Zeit besser nutzt und andere anruft.
Wir werden nicht um jeden Preis in eine Regierung eintreten.
Die FDP ist selbstverständlich bereit zur Übernahme von Verantwortung. Das waren wir unserer Geschichte immer. Nur wir wollen die Richtung der Politik verändern. Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre unser Platz die Opposition.
Es wird ja immer nur die Obergrenze genannt. Die bleibt natürlich und bleibt wichtig. Wir werden darauf bestehen. Ich habe das jeden Tag irgendwo in Bayern den Menschen versprochen. Übrigens auch außerhalb von Bayern.
Und jetzt ist mir Politikwissenschaftler Stefan Bröchler aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Bröchler.
Guten Abend, Herr Hildebrand.
Herr Bröchler, die SPD geht in die Opposition. Möglich ist zurzeit nur eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Bevor es überhaupt Gespräche mit FDP und Grünen gibt, müssen ja erstmal die beiden Schwestern in der Union ihr Miteinander klären, CDU und CSU. Da knirscht es gewaltig. Streitpunkt ist ja, wie weit soll die Union nach rechts schwenken? Was meinen Sie, Herr Bröchler, wie geht dieser Knatsch aus am Ende?
Ich denke, CDU und CSU werden zusammenfinden müssen. Man wird sich auf einen Kompromiss verständigen müssen. Allerdings, je länger dieser Prozess jetzt alleine nur zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer dauert, desto mehr schwächt das die Bundeskanzlerin.
Wir haben Herrn Seehofer ja eben gerade gehört, Stichwort Obergrenze. Er beharrt da drauf. Hält er das durch oder ist das jetzt nur Gepolter?
Ich denke, es ist zum einen Gepolter, auf der anderen Seite wird er versuchen durchzuhalten. Man wird dann sehen, wie diese Obergrenze definiert werden wird. Also ob es eine starre Obergrenze werden wird oder ob man sich vielleicht doch auf eine flexible Obergrenze einigen wird. Hier kann mehr Spielraum möglich sein, als wir das im Augenblick jetzt so kurz nach der Wahl annehmen.
In der CSU gibt es ja seit einigen Tagen einen neuen Modebegriff, würde ich sagen, die rechte Flanke. Herr Bröchler, was verstehen Sie darunter? Das ist ja sehr schwammig, rechte Flanke. Was heißt das genau für Sie? Was passiert da gerade in der Union?
Ja, der Begriff ist auch Politikersprech bewusst auch schwammig gehalten. Es geht im Grunde um die Frage, die Franz Josef Strauß vor Jahrzehnten aufgeworfen hat, darf es neben der Union eine demokratische rechte Partei geben? Und die Antwort, die aus Bayern kommt, ist ganz klar, das darf es nicht. Und entsprechend muss die CSU ihre Position nach rechts verschieben, weil man will die Wählerinnen und Wähler, die man an die AfD verloren hat. Allein die CDU hat ja bei der letzten Bundestagswahl 1 Million Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Diese Wähler will man sozusagen zurückholen und versuchen sozusagen, sich hier zu stabilisieren.
Gehen wir mal einen Schritt weiter. CDU und CSU raufen sich zusammen, angenommen. Dann sitzen am Jamaika-Verhandlungstisch in der nächsten Runde ganz selbstbewusste Grüne, eine ganz selbstbewusste FDP. Wie schätzen Sie die Chancen überhaupt ein, dass wir tatsächlich zu einer Jamaika-Koalition kommen, wenn wir doch da zwei sehr starke kleine Juniorpartner haben?
Ja, wir haben zwei sehr starke kleine Juniorpartner, die aber beide, auch wenn sie das im Augenblick nur etwas verhalten vortragen, beide in die Regierung hinein wollen. Und ich denke, die Spielräume, dass man sich einigt auf einen Koalitionsvertrag, sind größer, als uns das im Augenblick erscheint. Die Chancen, dass Jamaika zustande kommt, würde ich eher noch als hoffnungsvoll einschätzen und würde noch nicht sagen, da ist im Grunde Hopfen und Malz schon verloren.
Aber wenn sich alle drei Partner oder vier, wenn wir die CSU mitrechnen, am Ende auf einen Koalitionsvertrag einigen, dann kann das nur ein sehr, sehr weichgespülter Koalitionsvertrag sein, oder?
Das wird ein sehr weichgespülter Koalitionsvertrag sein. Vielleicht wird auch in dem Koalitionsvertrag drinstehen, dass man sich auf bestimmte Punkte nicht einigen konnte. Und es wird dann tatsächlich in der Praxis darauf ankommen, ob dieser Koalitionsvertrag und ob auf die Zusagen im Koalitionsvertrag, ob die wirklich belastbar sind. Es ist keineswegs ausgemacht, dass eine Jamaika-Koalition tatsächlich die gesamte Legislaturperiode wird bestehen können.
Ich würde noch mal gerne auf die Frage Koalitionsvertrag gucken. Wie schwammig kann man denn so einen Koalitionsvertrag formulieren? Man muss sich ja mal die Grünen vorstellen. Nehmen wir das aus für die Verbrennungsmotoren, Ende der Massentierhaltung, Flüchtlingspolitik. So, wie kriege ich das so in einen Koalitionsvertrag gegossen, dass auch die Grünen das vor ihrer Basis verkaufen können? Am Ende muss die Basis bei den Grünen sicherlich die Hand heben. Mag ja sein, dass die Özdemirs und die Göring-Eckardts das wunderbar aushandeln, wunderbar verkaufen. Am Ende macht aber die Basis nicht mit.
Das wird sehr viel Überzeugungsarbeit sein. Es gibt so zwei klassische Stellschrauben in der Politik, wie Texte, Koalitionstexte zu formulieren sind. Die eine Stellschraube ist, dass man versucht zu flexibilisieren, dass man zum Beispiel sagt, ja, man will keine starren Lösungen, sondern im Bereich der Obergrenze, dass man sagt, ja, wir definieren eine Obergrenze, die ist aber flexibel und die kann angepasst werden. Die zweite Stellschraube in Koalitionsverträgen ist das Spielen über Zeit. Also, dass man sagt, ja, wir schauen erstmal, wir werden das mal austesten, wie sich eine bestimmte Maßnahme als erfolgreich, als effektiv erweist, in der Hoffnung, dass bis dato sich die Situation entspannt haben wird.
Aber genau diese Art von Politik, flexibilisieren, hinschieben, verzögern, sich nicht klar äußern, hat ja zu einer großen Unzufriedenheit im Wahlvolk geführt. Ist das nicht der völlig falsche Weg, wenn man Politik einfach so weitermacht?
Das ist problematisch, natürlich. Auf der anderen Seite steht die Frage im Raum, was passiert, wenn es keine Koalitionsbildung geben wird? Was passiert, wenn Jamaika nicht zustande kommt? Und dann haben wir erstmal eine handfeste politische Krise. Dann wird man im Zweifel zu diesen alten Strategien der Formelkompromisse zurückgreifen.
Sie sprechen es an. Was machen wir denn, wenn die Gespräche doch scheitern sollten? Neuwahlen oder kommt die SPD da doch noch als Retter? Kann sie eigentlich auch nicht machen, dann würde sie völlig ihr Gesicht verlieren. Was passiert, wenn die Jamaika-Gespräche scheitern?
Wenn die Jamaika-Gespräche scheitern, haben wir im Grunde vier Szenarien. Das erste Szenario ist, dass Frau Merkel versuchen wird, die große Koalition mit der SPD wiederzubeleben, also in eine neue Runde zu gehen. Diese Variante ist sehr unwahrscheinlich, weil die SPD sich hier eindeutig platziert hat. Das zweite Szenario, was ich sehe, ist, dass Frau Merkel sozusagen vom Amt der Bundeskanzlerin zurücktreten wird, sie ausgetauscht wird durch eine andere Politikerin, einen Politiker, damit die SPD die Möglichkeit erhält, doch noch in die Regierung zu gehen, weil Herr Schulz hat ja gesagt, nicht unter dieser Kanzlerin. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass wir in Deutschland eine Minderheitenregierung bekommen. Einen Fall, den wir bis dato in der Bundesrepublik noch nicht hatten und den ich für sehr unwahrscheinlich halte. Und die vierte Möglichkeit, Sie haben es angesprochen, ist, wenn es gar nicht anders geht, dann Neuwahlen durchzuführen. Der Pferdefuß an dieser Entscheidung wäre allerdings, ob man nach der Wahl nicht wieder genauso weit ist, wie man vor der Wahl war. Also eine sehr schwierige, eine sehr vertrackte Situation für alle Akteure, einschließlich auch der SPD.
Dann nehmen wir mal die Variante, die im Moment die wahrscheinlichste ist, nämlich die Jamaika-Koalition kommt zustande. Dann mit Grünen, die sich durchaus verbiegen müssen. Wie groß ist die Gefahr für die Grünen, dass sie neben einer Kanzlerin Merkel, ähnlich wie es der SPD ergangen ist, untergehen, dass die Grünen sozusagen zerrieben werden?
Die Gefahr, dass die Grünen zerfleddern, denke ich, ist ganz real. Denn es werden natürlich Punkte verhandelt wie die Flüchtlingspolitik, wo Teile der Grünen, auch Abgeordneten im Deutschen Bundestag, sagen, diese Position können wir quasi nicht teilen und entsprechend dann zu einem Verhalten kommen, dass sie sagen, das ist nicht mehr unsere Partei. Also dieses Potenzial ist da, weshalb sich auch erklärt, dass eine vergleichsweise große Delegation von 14 Verhandlerinnen und Verhandlern in diese Verhandlungen geht, weil man eben versuchen wird zu verhindern, dass ein Teil, ein Flügel innerhalb der Grünen eben nicht repräsentiert ist. Deshalb zum Beispiel ist Herr Trittin auch in der Verhandlungsdelegation vertreten.
Und die SPD, die hält sich aus allem raus, die schaut zu, wie andere eine Regierung hinkriegen wollen. Wir gucken uns mal die Sozialdemokraten genauer an. Die gehen in die Opposition. War das aus Ihrer Sicht, Herr Bröchler, ein kluger Schachzug? Oder war das der letzte Rettungsring vom Untergang? Oder stiehlt sich, wie es in der Union manche sagen, die SPD aus der Verantwortung? Wie muss man das bewerten?
Ich denke, die Opposition ist quasi das Rückgrat der Demokratie, wenn sie durch eine verantwortliche politische Opposition wahrgenommen wird. Die Alternative wäre ja gewesen, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, quasi Oppositionsführerin geworden ist. Insofern denke ich, dass dieser Entschluss, in die Opposition zu gehen, auch unter demokratischen Gesichtspunkten keine Flucht gewesen ist, sondern eine richtige Entscheidung. Das ist natürlich auch die große Chance der SPD, bei kommenden Wahlen und spätestens bei den nächsten Bundestagswahlen wieder stärkere Ergebnisse zu erzielen kann, indem sie die Regierung kritisiert, Kontrolle ausübt, politische Alternativen formuliert. Das Besondere an dieser Situation und das Einmalige in der Opposition bis dato ist, dass diese Oppositionsaufgabe eben nun in zwei Richtungen geführt werden muss, gegenüber der Regierung, aber auch, und das ist mindestens im Augenblick, denke ich, genauso wichtig, gegenüber den rechtspopulistischen Positionen der AfD.
Schauen wir noch auf die AfD. Was erwarten Sie von ihr im Bundestag?
Ja, die AfD wird klar zu einer veränderten politischen Kultur im schlechten Sinne beitragen. Herr Gauland hat die AfD ja selbst als einen gärigen Haufen bezeichnet, was immer dieser Begriff genau gemeint. Wenn wir uns die AfD genauer anschauen, dann können wir grob eigentlich zwei unterschiedliche Strömungen innerhalb der Partei unterscheiden. Das eine ist diese Linie, das Zurücksehen an die 60er und 70er Jahre der CDU, die im Grunde ihre alte CDU wieder haben möchten. Und auf der anderen Seite der Versuch, eine rechtspopulistische, rechtsradikale Sammlungsbewegung zu konstituieren. Und das ist ein ganz anderes Ziel.
Aber ist die AfD wirklich ein Problem für die Demokratie oder ist sie in Wirklichkeit auch wiederum kein Drama? Also müssen wir uns nicht einfach an solche Parteien wie die AfD gewöhnen, weil wenn wir in andere Länder Europas schauen, auch da gibt es ähnliche Parteien, die vielleicht sogar noch größere Erfolge feiern. Auch diese Demokratien sind nicht in ihren Grundfesten erschüttert.
Ja, das würde ich unterschreiben. Wir diskutieren im Augenblick sehr stark den Aspekt, dass die AfD ein Krisenphänomen ist und zu wenig den Aspekt, dass die AfD auch eine Chance ist für die parlamentarische Demokratie und die verantwortungsvollen demokratischen Kräfte. Krise ist sie natürlich insofern und da hinkt ein Stück weit so ein bisschen der Vergleich zum europäischen Ausland, sofern das auf diese rechtspopulistischen Parteien ja zutrifft, ist, dass Deutschland aus einer ganz anderen Vergangenheit kommt, mit dem Nationalsozialismus, mit Auschwitz, mit Weltkrieg etc. Insofern ist das nochmal eine ganz besondere Situation und muss man das in den Vergleich einbeziehen. Aber auf der anderen Seite eben dieses Element AfD im Deutschen Bundestag auch eine Chance, ja, um die Auseinandersetzung mit dieser Partei zu führen. Und zwar auch so zu führen, dass die Wählerinnen und Wähler dieser Partei auch zu der Überzeugung gelangen, dass sie beim nächsten Mal diese Organisation nicht wieder wählen.
Sie setzen voraus, dass die AfD dann in den nächsten Jahren im Bundestag einen vielleicht schlechten Job macht, wenn Leute zur Überzeugung kommen, sie nicht zu wählen. Es könnte ja auch andersrum gehen, oder? Die AfD macht gute, inhaltliche, sachorientierte Politik, oder halten Sie es für ausgeschlossen?
Nein, für ausgeschlossen halte ich das nicht, aber wir haben ja Erfahrungen aus den 13 Landesparlamenten. Diese Hoffnung, die AfD wird, wenn sie im Deutschen Bundestag agiert, sich selbst blamieren und die wird dort nichts machen, der ist, glaube ich, falsch. Sie werden versuchen, sich zu profilieren, aber die Art und Weise, wie sie sich profilieren werden, ist in keiner Weise die einer konstruktiven Opposition.
Warten wir es ab, was da kommt in den nächsten 4 Jahren. Stefan Bröchler von der Humboldt-Universität Berlin, Politikwissenschaftler seines Zeichens. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das ist unser Thema heute Abend bei NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
3 von 4 Niedersachsen haben am Sonntag gewählt und wir gucken uns jetzt an, wen sie gewählt haben mit ihrer Erststimme. Welche Direktkandidaten die Niedersachsen nach Berlin geschickt haben, unsere Reporter im ganzen Land haben den Überblick.
Im Schaumburger Land geht eine politische Ära zu Ende. Zum ersten Mal seit 27 Jahren konnte die SPD dort kein Direktmandat gewinnen. Der Wahlkreis des früheren SPD-Abgeordneten Sebastian Edati fällt an den CDU-Politiker Mike Beermann. In der Landeshauptstadt Hannover ist es den beiden SPD-Direktkandidatinnen Jasmin Fahimi und Kerstin Tack dagegen gelungen, ihre beiden Wahlkreise klar zu verteidigen. Trotzdem dürfte das Image der Stadt als SPD-Hochburg einen kleinen Knacks bekommen haben, denn bei den Zweitstimmen mussten die Sozialdemokraten starke Verluste hinnehmen. Sie liegen nur noch knapp vor der CDU. Aus Hannover, Martina Witt.
In Nordost-Niedersachsen hat die Bundestagswahl vor allem eines gezeigt: Die Wähler waren nicht zu einem Wechsel bereit. Einzige Ausnahme: der Wahlkreis 35 Rotenburg 1 Heidekreis. Hier holte Verteidigungsexperte Lars Klingbeil von der SPD die meisten Stimmen, nachdem sich der frühere CDU-Konkurrent und heutige DFB-Präsident Reinhard Grindel aus der Politik verabschiedet hatte. In allen anderen Wahlkreisen holten erneut CDU-Kandidaten das Direktmandat: Anna Querlemann, Michael Große-Brömer, Henning Otte, Eckhard Polz, Andreas Mattfeld und Oliver Grundmann. Aus dem NDR-Studio Lüneburg, Hendrik But.
Den Wahlkreis Göttingen hat Thomas Oppermann von der SPD zum 4. Mal in Folge direkt gewonnen. Sein CDU-Konkurrent Fritz Günzler musste zunächst zittern, zieht aber gerade so über die Liste ein. Im traditionell roten Wahlkreis Goslar-Nordheim-Osterode hat mit Roy Kühne erstmals seit 1957 wieder ein CDU-Kandidat direkt den Sprung in den Bundestag geschafft. Aus Göttingen, Bärbel Wiedhoff.
Im Nordwesten Niedersachsens, da gab es Rekorde für die etablierten Parteien. Der Krummhörner Johann Saathoff erzielte das bundesweit beste Ergebnis eines SPD-Kandidaten. Nahezu jeder Zweite hat ihn im Wahlkreis Emden-Aurich gewählt. Ein Neuling aus der CDU stellte gleich 2 Spitzenergebnisse auf. Silvia Breher aus Löningen holte mit 57% im Wahlkreis Kloppenburg-Vechta nicht nur das beste Erststimmenergebnis eines CDU-CSU-Kandidaten in Deutschland. Die CDU holte auch mit 53% bei den Zweitstimmen das beste Ergebnis aller Parteien in Deutschland. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
Entgegen dem Bundestrend konnte die SPD in der Region Braunschweig punkten. Die Direktkandidaten konnten ihre Wahlkreise verteidigen, in einem Fall sogar erobern. Falco Moors, Sohn des Wolfsburger Oberbürgermeisters, gewann auf Anhieb den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg. Wie in den Jahren zuvor holte Sigmar Gabriel den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel. Carola Reimann erhielt für Braunschweig und Hubertus Heil für den Wahlkreis Gifhorn-Peine die meisten Kreuze. Auffällig, die SPD-Kandidaten erzielten bei den Erststimmen ein deutlich besseres Ergebnis als die Partei. Aus Braunschweig, Claudia Gorille.
Im südwestlichen Niedersachsen gingen alle Direktmandate an die CDU. Der Abstand zum jeweiligen Konkurrenten immer sehr deutlich. Zum Beispiel bei Albert Stegemann in der Grafschaft Bentheim. Er holte mit knapp 54% fast doppelt so viele Stimmen wie die SPD-Kandidatin. Aber alle Christdemokraten haben Stimmen verloren. Am stärksten André Berghegger aus dem Landkreis Osnabrück. Die direkt gewählten Abgeordneten sind alte Hasen. Für Matthias Mittelberg aus Osnabrück und Axel Knörig aus dem Landkreis Diepholz beginnt schon die dritte Legislaturperiode. Susanne Schäfer aus dem Studio Osnabrück.
Soweit der Überblick aus den Regionen. 66 Abgeordnete aus Niedersachsen sitzen im neuen Bundestag und manche werden sich umgewöhnen müssen, Sigmar Gabriel von der SPD zum Beispiel, gerade noch Außenminister, bald Oppositionsabgeordneter. Katharina Seiler ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, sie beobachtet, was in den Fraktionen passiert. Was wird denn aus einem Sigmar Gabriel, was wird aus einem Thomas Oppermann?
Also offiziell ist da natürlich noch gar nichts, aber inoffiziell wird zum Beispiel Thomas Oppermann als Bundestagsvizepräsident gehandelt. Jede Partei kann ja einen Kandidaten vorschlagen und da hat Oppermann wohl ganz gute Chancen. Naja, und über die Zukunft von Sigmar Gabriel etwas zu erfahren, ist deutlich schwieriger. Er verhält sich, ich sag mal, auffällig unauffällig. Bei der ersten Fraktionssitzung soll er sich anders als die anderen SPD-Minister im Fraktionssaal zum Beispiel noch nicht mal in die erste Reihe gesetzt haben, sondern einfach so zwischen die anderen Abgeordneten. Und bei Parteifesten taucht er gar nicht auf und auch zur Zukunft der SPD schweigt er jedenfalls öffentlich. Er ist natürlich jetzt erstmal weiter Außenminister. Was dann aus ihm wird oder was er machen will, kann niemand sagen. Vielleicht gehe er in die Wirtschaft, munkeln einige. Vielleicht ist er auch einfach nur Abgeordneter, sagen andere. An herausragender Stelle bei der SPD sieht ihn im Moment allerdings niemand mehr.
Tja, Sigmar Gabriel ist ja immer wieder für Überraschungen gut. Warten wir ab, was mit seiner Person passiert. Die SPD an sich will ja sich eine Frischzellenkur verpassen. Die Sozialdemokraten betonen ja in diesen Tagen immer wieder, sie wollen jünger werden. Sind da niedersächsische Abgeordnete in sich, die in der SPD vielleicht künftig eine größere Rolle spielen werden?
Ja, da werden einige Abgeordnete genannt. Zum Beispiel der 39-jährige Lars Klingbeil aus Munster. Dem ist es ja gelungen, seinen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Und das Besondere dabei ist, er hat den Wahlkreis der CDU abgeluchst, denn die hatte da eigentlich immer die Mehrheit. Außerdem ist er hier schon seit der letzten Legislaturperiode Chef der Landesgruppe der niedersächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten. Ein anderer Name, der ebenfalls bundespolitisch wichtig ist, ist Matthias Mirsch, der 48-jährige Bundestagsabgeordnete aus Hannover-Laatzen. Er ist seit 2 Jahren nämlich auch Sprecher der parlamentarischen Linken. Und das ist einer der 3 wichtigen Flügel in der SPD. Und dann gibt es natürlich immer noch Hubertus Heil aus Peine, der ja nun schon das 2. Mal SPD-Generalsekretär ist und das, obwohl er erst 44 Jahre alt ist. Und selbst wenn er jetzt den Posten im Dezember auf dem SPD-Parteitag abgeben wird, ist er immer noch jung genug für weitere wichtige Aufgaben in der SPD in der Zukunft.
Wenn wir von der SPD wegschauen, auf die niedersächsischen Abgeordneten im neuen Bundestag insgesamt, lässt sich sagen, wie groß der Einfluss Niedersachsens in der Bundespolitik künftig sein wird?
Also auf jeden Fall ist Niedersachsen auch durch CDU-Abgeordnete ziemlich gut vertreten. Da haben wir natürlich die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und die wird sicher auch dann in der neuen Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen, selbst wenn sie nicht mehr Verteidigungsministerin sein sollte. Ein anderer einflussreicher Politiker ist Enak Ferlemann, der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Der wird sicherlich auch weiter an herausgehobener Stelle arbeiten. Naja, und gerade wiedergewählt wurde ja Michael Grosse-Brömer. Er war und ist jetzt auch wieder erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Das ist also eine Art Fraktionsmanager und damit ist er auch die rechte Hand von Fraktionschef Volker Kauder. Tja, und bei den Grünen spielt immer noch das Urgestein der Göttinger Jürgen Trittin eine wichtige Rolle. Und die ist immerhin noch so wichtig, dass ihn die Grünen sicherheitshalber mit in ihre Gruppe für die Sondierungsgespräche mit aufgenommen haben.
Nun ziehen ja auch 2 Fraktionen neu bzw. wieder in den Bundestag ein. Einmal die AfD und die FDP. Auch da sind ja Politiker aktiv, die sich in Niedersachsen schon einen Namen gemacht haben. Wen haben wir da? Wer wird bei AfD und FDP künftig eine Rolle spielen?
Naja, neu hier eben in der FDP-Bundestagsfraktion wird ja Christian Dürr sein. Der spielt jetzt bundesweit noch nicht so eine große Rolle, aber immerhin, er ist im FDP-Präsidium, kann also noch eine größere Rolle spielen. Naja, und der neue niedersächsische AfD-Abgeordnete Paul Hampel hat jetzt hier gerade eine Niederlage einstecken müssen. Er hat nämlich die Stichwahl um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten verloren. Also das spricht jetzt erstmal nicht dafür, dass er sehr großen Rückhalt in der Fraktion hat.
Wie einflussreich ist Niedersachsen in Berlin? Katharina Seiler, unsere Hauptstadtkorrespondentin, hat die Lage für uns eingeschätzt. Sie hören NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema nach der Wahl ist vor der Wahl, heute mit Torben Hildebrandt. Nicht mal 3 Wochen, dann wählen wir in Niedersachsen einen neuen Landtag. Vorgezogen, quasi Hals über Kopf. Und alles wegen dieser Frau.
Ich habe heute meinen Austritt aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen erklärt, der ich seit 20 Jahren angehöre. Gleichzeitig verlasse ich nach 10 Jahren die Landtagsfraktion der Grünen. Und dieser Schritt fällt mir nicht leicht. Aber er ist notwendig.
Elke Tvesten. Sie wechselte die Seiten von den Grünen zur CDU und damit war sie dahin, die rot-grüne Mehrheit. Erst Regierungskrise, jetzt geht's auf die Neuwahlen am 15. Oktober zu. Wer welche Chancen hat, darüber reden wir gleich. Es gibt eine neue NDR-Umfrage für Niedersachsen. Vorher schauen wir aber auf den Stand vor den neuen Zahlen. Welche Koalitionen bislang gehandelt werden und welche nicht? Wolfgang Kurz hat den Überblick.
Wäre die Landtagswahl ein Wunschkonzert, dann würden sich die niedersächsischen Parteien die klassischen Koalitionen wünschen. Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, so je nach Blickwinkel die politischen Träume. Aber es sind eben Träume. Weder die Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag noch Umfragen lassen bislang ein solches Ergebnis realistisch erscheinen. Alternative, große Koalition. Geht rechnerisch, doch für die niedersächsische SPD ein Graus.
Die Beziehung, unsere Beziehung zur CDU ist er eher belastet als unbelastet. Und deswegen kann sich eine ganz, ganz große Mehrheit, eine ganz, ganz große Mehrheit in der SPD in Niedersachsen überhaupt nicht vorstellen, eine Koalition mit dieser CDU in Niedersachsen einzugehen.
Der Generalsekretär der SPD in Niedersachsen, Detlef Tanke, glaubt weiter fest an Rot-Grün. Ulf Thiele, der Generalsekretär der CDU, hält dagegen, das sei meilenweit entfernt. Die Linken sehen sich bei einem Einzug in der Opposition, können sich aber auch mehr vorstellen. CDU-Mann Thiele ist überzeugt, auch die Niedersachsen-SPD liebäugelt längst mit Rot-Rot-Grün.
Das ist erkennbar die letzte Option, die Herrn Weil noch bliebe, um eine Chance zu haben, in Regierungsverantwortung als Ministerpräsident zu bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass er jetzt Farbe bekennt. Er hat sich um die Frage, wie er es mit der Linkspartei hält, in den letzten Wochen herumgestohlen. Das kann angesichts eines solchen Wahlergebnisses nicht länger so bleiben.
Die Gräben sind tief in der niedersächsischen Landespolitik. Nicht nur wegen des Fraktionswechsels der ehemaligen Grünen Tvesten. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann sieht bei den niedersächsischen Grünen einen Linksruck. Er kann sich die Grünen nicht als Partner vorstellen. Umgekehrt ist es ganz genauso, macht Grünen-Fraktionschefin Anja Piel deutlich.
Also ich kann beim besten Willen im Moment nicht viel inhaltliche Schnittpunkte mit der CDU erkennen. Es geht da, glaube ich, auch ein bisschen um Stilfragen nach den letzten Wochen. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben mit der SPD so viele gemeinsame Anknüpfungspunkte, so viele gemeinsame Vorhaben, die wir noch umsetzen wollen. Ich glaube, mit der CDU ist für uns wenig Gesprächsbasis vorhanden.
Und auch zwischen Grünen und FDP geht kaum etwas. Der Generalsekretär der Liberalen, Gero Hocker, sieht wenig inhaltliche Berührungspunkte.
Wenn wir an Landwirtschaftspolitik denken, wenn wir an Bildungspolitik, an Fragen der Inklusion denken, wenn wir an Verkehrspolitik denken, sind da die Gräben sehr tief zwischen Grünen und Freien Demokraten.
Eine Ampel zusammen mit der SPD und den Grünen hat FDP-Landeschef Stefan Birkner bereits ausgeschlossen. Und mit der AfD, die auf den Einzug in den Landtag hofft, will keine andere Partei zusammenarbeiten. Überhaupt, erstmal ackert die nächsten 2,5 Wochen noch jeder für sich selbst.
Also, da geht nicht viel in Niedersachsen. Das war der Stand bis heute Nachmittag. Wir haben aber ganz frische Zahlen der Wahlforscher von Infratest DIMAP. Eine neue NDR-Umfrage ist auf dem Markt. Dirk Banse, Chef der Redaktion Landespolitik bei NDR 1 Niedersachsen. Wird das Bild mit der neuen Umfrage ein bisschen klarer?
Also ich würde unseren Hörern und Hörerinnen das ja gerne versprechen. Aber im Moment können wir nur eins sagen. Klar ist, es wird spannend und es wird richtig schwierig. Auch nach der neuen Umfrage zeichnen sich keine klaren Mehrheiten ab. Und wir können uns sicher sein, wir erleben wahrscheinlich einen spannenden Wahlkampf und auch einen sehr, sehr spannenden Wahlabend.
Tja, dann schauen wir uns die Zahlen im Einzelnen an. Wie sieht's aus mit der Sonntagsfrage, wenn am Sonntag gewählt würde?
Wenn am Sonntag gewählt würde, dann käme die CDU nach dieser Umfrage noch auf 35%, -2 gegenüber der letzten Umfrage vor 3 Wochen. Die SPD rückt dran auf einen Punkt, das heißt 34%. +2. Drittstärkste Kraft sind nach dieser Umfrage die Grünen mit 9 leichte Verluste. Die FDP legt zu auf 8% +2. Und dann schauen wir auf 2 Parteien, wo es schon ein bisschen kribbelig wird. Die Linke liegt bei glatt 5%. Das würde reichen, um in den Landtag einzuziehen. Die AfD liegt bei 6%.
Das heißt, wir hätten ein 6-Parteien-Parlament.
Nach diesen Zahlen hätten wir ein 6-Parteien-Parlament, aber das ist eben wirklich sehr, sehr fraglich, ob das klappt, denn die Linken mit genau 5% sind an der Kante und die AfD hatte schon mal etwas mehr. Die sind jetzt bei 6, da muss man tatsächlich sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Angenommen, es kommt so, 6 Parteien mit den Linken, mit der AfD im Niedersächsischen Landtag, dann wird es richtig schwierig. Du hast es angedeutet, wie kriegt man eine Regierung hin? Welche Koalitionen sind Stand heute möglich?
Nach diesem Stand, nach dieser Umfrage ist klar eigentlich nur eins, eine große Koalition. Die geht immer, das sind rein rechnerisch 35+45, also 69%, eine richtig dicke Mehrheit. Die will allerdings keiner, das haben wir ja gerade schon gehört. Was auch ginge, wäre Jamaika. CDU mit Grünen und FDP, politisch aber eben auch heikel. Was ebenfalls ginge, wäre eine Ampel, also die SPD mit den Grünen und der FDP. Da gibt es auch wieder Vorbehalte. Und alles andere geht nicht. Rot-Rot-Grün wird knapp, aber würde nach dieser Umfrage nicht reichen. Also für SPD, Grüne und Linke gibt es keine Mehrheit nach dieser Umfrage.
Schauen wir mal, wie es dann am Wahlabend wird und wie sich dann eine Regierungsbildung, Stand heute wahrscheinlich über Wochen, Monate, hinziehen wird. Ich würde ganz gerne nochmal auf die SPD zurückkommen. Das ist ja durchaus erstaunlich. Bei der Bundestagswahl wird die SPD abgestraft. Das Ergebnis schlecht, das schlechteste aller Zeiten in Niedersachsen. Kurz nach der Bundestagswahl holen die Sozialdemokraten auf. Wie passt das zusammen?
Also da gibt es mehrere Gründe. Der eine Punkt ist, die SPD hat generell in Niedersachsen eine relativ starke Basis. Stärker als im bundesweiten Vergleich. Zeigt sich auch daran, bei der Bundestagswahl lag man deutlich unter 30. Hier liegt man deutlich über 30%. Also erstens strukturelles Argument, die SPD im Land ist immer relativ stark. Das zweite Argument, glaube ich, die SPD kriegt Rückenwind von der Berliner Entscheidung, von der Parteispitze, die gesagt hat, große Koalition in Berlin mit uns nicht mehr. Wir wollen in die Opposition gehen, wir wollen uns neu aufbauen. Das könnte damit reingespielt haben. Und der dritte Punkt sind dann wohl einfach die landespolitischen Themen. Der Ministerpräsident hatte es ja mehrfach gesagt, bei dieser Wahl geht es um Landespolitik, hier geht es nicht mehr um Angela Merkel oder die Einwanderungsfrage im Großen und Ganzen. Hier geht es um Wirtschaft, hier geht es um Bildung, hier geht es um die Themen aus Niedersachsen. Ganz offensichtlich spielt das da auch mit rein.
Für die SPD tritt der amtierende Ministerpräsident an. Stefan Weil will wiedergewählt werden, will wieder Ministerpräsident werden. Für die CDU tritt der Herausforderer an, Bernd Althusmann. Nun wählen wir den Ministerpräsidenten natürlich nicht direkt. Trotzdem ist das natürlich immer eine ganz spannende Frage. Im direkten Vergleich, wie schneiden Stefan Weil, SPD, und Bernd Althusmann, CDU, ab?
Da haben wir einen relativ stabilen Trend. Wir haben diese Frage ja auch schon vor 3 Wochen gestellt. Da lag Stefan Weil sehr deutlich vor Bernd Althusmann. Das ist so geblieben. Könnten die Niedersachsen ihren Ministerpräsidenten direkt wählen, dann käme Stefan Weil auf 48%, ein ganz leichtes Plus. Und Bernd Althusmann liegt mit 25% doch schon deutlich dahinter, auch wenn er sich ganz leicht erholt hat, auch hier ein Plus von einem Punkt.
Der SPD-Mann doppelt so stark wie der CDU-Mann, wenn ich die Zahlen über einen groben Daumen peile. Hat die CDU ein Kandidatenproblem?
Das ist ganz offensichtlich so und das zeigt sich bei den Profilen der Spitzenkandidaten. Wir haben nachgefragt, wer ist denn für Sie bürgernäher? Wer ist sympathischer? Wer ist kompetenter? Wer ist glaubwürdiger? Wer ist führungsstärker? Und bei all diesen Punkten, bei dem Profil, liegt Stefan Weil deutlich vor Bernd Althusmann. Also der SPD-Mann wird zum Beispiel bei der Frage bürgernäher mit 50% bewertet, Bernd Althusmann mit 12. Das ist schon ein ziemliches Gap, wie es in Neudeutsch heißt, also ein ziemlich großes Loch. Das ist auch bei diesen anderen Punkten so. Also da zeigt sich, die CDU kann mit ihrem Spitzenkandidaten nicht punkten. Allerdings, das ist nicht das Einzige, was für die CDU schwierig wird, denn auch bei den landespolitischen Themen hat man ganz offensichtlich Probleme, die Positionen durchzubringen. Die zünden offensichtlich nicht.
Gucken wir uns die Themen näher an. Nehmen wir ein ganz zentrales Thema, immer in Landtagswahlkämpfen, Bildung bzw. Schule. Da hat die CDU in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ja die SPD bzw. die rot-grüne Landesregierung massiv attackiert. Kann man sagen, das verpufft oder diese Strategie, die Landesregierung, die ja durchaus auch Fehler macht in der Bildungspolitik, anzugreifen, diese Strategie funktioniert nicht?
Man kann aus den Zahlen, die uns vorliegen, so etwas schließen. Wir haben nachgefragt, wer steht für eine gute Schule- und Bildungspolitik? Wer kann die gut betreiben? Und da sagen 37% der Befragten, die SPD kann das. Und 28% der Befragten sagen die CDU, also ein Vorsprung für die SPD. Das ist insofern erstaunlich, weil die CDU, wie du ja gerade gesagt hast, stark auf die Bildungspolitik setzt und die SPD da auch nachweislich Fehler gemacht hat. Aber offensichtlich ist das Vertrauen in die SPD als die Bildungspartei immer noch sehr groß. Wenn wir uns andere Kompetenzbereiche angucken, müssen wir sagen, bei der Haushalts- und Finanzpolitik liegt die CDU zwar vorne, aber bei Arbeitsplätze schaffen, da ist es pari pari. Bei der Familienpolitik liegt die SPD vorne, bei sozialer Gerechtigkeit, das kennen wir natürlich, die SPD. Und in vielen Punkten liegt die SPD doch dann ein bisschen vor der CDU. Auch das zeigt, die Themen, mit denen die CDU gerne punkten möchte im Wahlkampf, die sind noch nicht greifbar, die zünden noch nicht, die kommen offensichtlich nicht an beim Bürger. Da eben nur die 35% für die CDU.
Da muss ich noch mal kurz nachfragen. Heißt das im Umkehrschluss, die SPD macht alles richtig bei den Themen oder hat die SPD zurzeit einfach nur Glück?
Glück würde ich nicht sagen. Ob sie alles richtig macht, das würde ich so auch nicht sehen. Aber offensichtlich ist die Alternative, die die CDU vorgibt, nicht die attraktive. Also die Wähler lassen sich davon nicht begeistern.
Wenn wir einen Strich drunter machen, die neue Umfrage, welche Botschaft bleibt unterm Strich stehen?
Also die erste Botschaft ist für mich, das wird ein spannender Wahlkampf, das wird ein spannender und wahrscheinlich auch ein sehr, sehr langer Wahlabend. Der zweite Punkt ist, es ist völlig unklar, wer die Führungsposition hat, wer den Anspruch erheben kann, wir sind die stärkste Partei im Land, wir führen die nächste Landesregierung. Und der dritte Punkt ist, wenn es zu einer Regierungsbildung kommen wird, sind alle gefragt, tatsächlich kompromissbereit zu sein. Da muss jeder auf einen anderen zugehen, denn es ist klar, keiner geht mit der AfD. Alle anderen Koalitionen sind sehr schwierig zu handhaben. Das werden möglicherweise sehr spannende, sehr lange Verhandlungen.
Tja, dann wollen wir gucken, ob die Mauern dann bröckeln. Bislang sind alle Parteien eingemauert. Mal gucken, wie sie sich bewegen, wenn wir am 15. Oktober 18 Uhr das Ergebnis haben. Besten Dank, Dirk Banse. Politiker, Wähler, Medien, alle hatten sich auf die Landtagswahl im Januar eingestellt. Doch nun kommt's anders. In Niedersachsen wird 3 Monate früher gewählt als geplant, direkt nach der Bundestagswahl. Und das heißt, im Wahlkampf ist Organisationstalent gefordert und Tempo. Helmut Eickhoff berichtet.
Es bleibt nicht viel Zeit am Abend der Bundestagswahl. Vor allem nicht viel Zeit zu trauern für die Jusos. Die Mutterpartei SPD hat nur 20,5% geholt. Bis zur Landtagswahl bleiben aber nur noch 3 Wochen. Also wird Sonntagnacht schon wieder umplakatiert. Mit mehreren Bussen strömen die SPD-Anhänger aus.
Wir haben hier A0 Hohlklammerplakate von unserem Spitzenkandidaten Ministerpräsident Stefan Weil. Wir haben im Bus auch noch Kabelbinder, typische Ausstattung beim Plakatieren. Mein Herz.
Sofort im Kopf umschalten, das müssen viele schon an jenem Freitag Anfang August, als Elket Westen ihren Fraktionswechsel erklärt. Auch Georg Brockmeier weiß sofort, was das bedeuten wird. Er ist Landesgeschäftsführer der SPD und fängt sofort an, den Wahlkampf umzuplanen.
Weil sie zum Beispiel Lieferzeiten für Papier und auch für zum Beispiel Hohlkammerplakate einfach am Weltmarkt vorhanden sind und es einfach Lieferzeiten von 4 Wochen für Papier gibt. Und ich habe halt sofort am Freitag auch schon unsere Druckereien angerufen und habe gesagt, bestellt Papier.
Ursprünglich hat Brockmeier eine Wahlkampfkampagne von 6 Wochen geplant. Nun bleiben nur 3 Wochen Zeit. Also verdoppelt Brockmeier die Zahl der Großflächenplakate, um in der kurzen Zeit möglichst viele Wähler zu erreichen.
Und das war eine ziemliche Herausforderung, weil wir da nicht die einzige Partei waren, die diese kommerziellen Großflächen auch noch gebucht haben oder buchen wollten. Und da zählte Schnelligkeit.
Auch Landtagspräsident Bernd Busemann muss umdenken. Die Bauarbeiter sind noch im Landtag unterwegs. Dort spielt sich der Wahlabend normalerweise ab. Der Umbau wird aber bis zum Wahltermin noch nicht komplett fertig sein. Also müssen die TV-Studios auf dem Messegelände in Hannover aufgebaut werden, sagt Busemann.
Der Bau ist nicht abgenommen. Es müssen letzte Erprobungen noch durchgeführt werden. Da kann man nicht eine Großveranstaltung machen. Geht was kaputt, ist erstens peinlich und zweitens sagt dann am Ende jeder, ich bin es nicht gewesen.
Wahlen im Januar im umgebauten und längst eingeweihten Landtagsgebäude. Der ursprüngliche Plan ist dahin.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, denn der Landtagswahl ist ein ganz besonderes Ereignis. Es schaut die ganze Republik und noch ein paar andere auf uns. Und ich hätte auch das Drumherum, die ganzen Medienereignisse, auch Talkshows danach, hätte ich ganz gerne schon im Landtagsgebäude gehabt.
Geht aber eben nicht. Also müssen die Parteien ihre Politiker am Wahlabend zum Messegelände und dann wieder zurück zur Wahlparty in der Stadt bekommen. Ein enger Zeitplan für Brockmeier und seinen Spitzenkandidaten Weil.
Das wird viel Fahrerei sein. Und ziemlich minutengenaues Planen mit den Kolleginnen und Kollegen von den Medien, wann er wo auftritt. Das ist in der Tat nicht ganz einfach, aber das haben wir schon durchgeplant und wir sind guten Mutes, dass wir das auch hinkriegen.
Von all diesem Aufwand hinter den Kulissen merkt der Wähler aber nichts. Um Punkt 18 Uhr gibt es die erste Prognose, wie an einem ganz normalen Wahlsonntag.
Zwei Wahlen in drei Wochen, das kann auch anstrengend sein. Wir wollten von Ihnen wissen, können Sie noch? Haben Sie noch Lust zu wählen oder sagen Sie, och nö, nicht schon wieder? Hier sind die Antworten.
Es geht natürlich jetzt schnell hintereinander und man muss viel überlegen, aber ich habe immer noch Lust. Man muss sich ja trotzdem engagieren.
Ja, sonst würde ich ja die Parteien stärken, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Also ist es doch ein guter Brauch, dass man wählen geht.
Also ich glaube, das ist keine Frage. Also jedenfalls gehören wir noch zu der Generation, die wissen, dass unsere Vorfahren fürs Wahlrecht gekämpft haben.
Wahlmühle, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich sehe das nicht so.
Man ist genervt. Nein, wir gehen trotzdem wieder wählen.
Also man hat wirklich keine Lust, das wäre schöner gewesen, wenn sie das gleich alles in einem Wahlgang erledigt hätten.
Natürlich würde ich zur Landtagswahl gehen, ist sehr wichtig und ist für die Demokratie unabdinglich, dass die Leute auch hingehen.
Hier bei der Landtagswahl weiß ich noch nicht. Nach dem ganzen Theater, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig.
Niedersachsen vor der Landtagswahl. Wenn Sie mich fragen, gehen Sie wählen, machen Sie Ihre Kreuze, sonst entscheiden andere. Und damit sage ich Tschüss. Das war unser Thema heute mit Torben Hildebrand. Ihnen noch einen ganz schönen Abend.